Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Lebe selbstvoll, dem Schön und Stark Podcast für mehr Selbstfürsorge. Hier geht es um Frauen, die an Krebs erkrankt sind, um die Erfahrungen, die sie während der Therapie gemacht haben, um ihre Sorgen und Nöte, aber auch um mögliche Richtungswechsel, die eine Krebsdiagnose mit sich bringen kann. Wir sprechen darüber, was dir das Leben erleichtern kann, welche Erkenntnisse betroffene Frauen im Laufe der Zeit gewonnen haben und wo die Prioritäten im Leben liegen. Ich wünsche dir ganz viel Freude beim Zuhören. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Lebe selbstvoll, dem Schön und Stark Podcast für mehr Selbstfürsorge. Ich bin Franziska Günther-Güldenpfennig. Seit 2019 fotografiere ich Frauen, die an Krebs erkrankt sind und habe so einen recht großen Einblick gewonnen in die Emotionen, in die Sorgen und Nöte, die Betroffene oft mit sich tragen. Ich spreche heute mit Dani, die erst im letzten Jahr die niederschmetternde Diagnose beidseitiger trippelnegativer Brustkrebs erhalten hat. Liebe Dani, herzlich willkommen und schön, dass du hier bist.
Ich freue mich auch riesig und vielen Dank für die Einladung.
Ich freue mich, dass du dich bereit erklärt hast, deine Geschichte, also deine Erfahrung, es ist ja alles noch relativ frisch, mit uns zu teilen. Wie war das, als du im Mai letzten Jahres zum Arzt gegangen bist? Hast du Veränderungen an deinem Körper festgestellt oder warum hast du überhaupt den Arzt aufgesucht?
Dazu muss ich sagen, festgestellt wurde das eben halt, oder vielmehr der Verdacht fiel eben halt schon im April bei der Krebsvorsorgeuntersuchung vorab. Habe ich die Symptome einfach überhört, weil da habe ich immer funktioniert, arbeiten, immer über 120% gegeben und habe nie auf meinen Körper gehört, sodass das eigentlich erst bei der Früherkennungsuntersuchung der Verdacht im Raum stand, dass auf den beiden Seiten was sein könnte. Dann wurde ich zum Ultraschall geschickt, da waren die Befunde halt auch nicht eindeutig. Und dann wollte ich das mit der Mammographie halt abklären lassen. Dazu bin ich dann in ein Brustzentrum gegangen, wo dann die Mammographie, der Ultraschall nochmal durchgeführt wurde und gegebenenfalls eine Stanzbiopsie auf beiden Seiten. Dazu muss ich sagen, dass ich Angstpatientin bin und ich riesen Respekt davor hatte, diese Biopsien überhaupt durchführen zu lassen. Heute kann ich sagen, dass ich total froh bin, dass ich das gemacht habe, weil das hat mir das Leben gerettet. Und dann habe ich eben halt die Biopsie machen lassen, dann habe ich so knapp 5 bis 6 Tage warten müssen auf das Ergebnis, habe es nicht so wie andere Frauen das Kriegen am Telefon erfahren, sondern ich wurde nochmal abends nach der Arbeit eingestellt. Und das war für mich eben halt auch das Positive, sage ich jetzt mal auch, trotz der schwierigen Diagnosen, dass man sich eben halt persönlich nochmal getroffen hat, um diese niederschmetternde Diagnose zu überbringen.
Lass uns mal nochmal kurz einen Schritt zurückgehen. Du warst zur Vorsorgeuntersuchung und es wurde eine Auffälligkeit festgestellt, aber das hieß da noch nicht, dass es Krebs ist, oder? Hast du da schon irgendwie sowas vermutet oder haben die Ärzte sowas angedeutet?
Na, sie war sich halt unsicher. Zum einen konnte sie halt keinen Ultraschall geben, meine Frauenärztin. Und also es war erstmal nur von Fibroadenome so die Rede. Also für mich war dann eben halt klar, irgendwas stimmt da nicht, weil die ganzen Vorsorgeuntersuchungen die Jahre zuvor war immer alles in Ordnung gewesen. Und jetzt auf einmal, ein Jahr später, auf beiden Seiten, was tastbar. Das war für mich Katastrophe.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Hast du das denn selbst ertastet, nachdem du bei der Vorsorgeuntersuchung warst und die Auffälligkeiten festgestellt haben?
Also auf der rechten Seite habe ich schon gemerkt, dass da was ist. Wie so ein Knubbel, so leichter Muskelkater und dass sich die Brustwarze halt schon so ein bisschen verändert hatte und so kleine Dellen in der Brust. Das habe ich aber vorher überhaupt nicht wahrgenommen.
Na klar, da warst du ja auch nicht darauf fokussiert, ne?
Ich habe halt gedacht, ja, okay, wahrscheinlich schwer gehoben und es kann ja dann mal ziehen, so in den Achseln und dann eben halt auch in der Brust, so, ne? Und also das stand für mich noch nicht fest irgendwie, dass da was Bösartiges irgendwie ist oder dass ich eben halt davon ausgehe, dass irgendwas bei der Vorsorge halt rauskommt. Mhm. Und
wenn du sagst, das war so ein bisschen wie Muskelkater, hat das wehgetan? Hat die Brust wehgetan?
Also es war nur ein Ziehen. Dazu muss ich halt sagen, ich bin halt kein super schmerzempfindlicher Patient. Jeder geht ja mit Schmerzen anders um und hat eine andere Schmerzwahrnehmung. Also ich habe das jetzt nicht so für mich wie eine Belastung halt angesehen.
Du hast gesagt vorhin, dass du auch die Stanzbiopsie hattest. Das ist ja eine ganz gängige Vorgehensweise. Ich habe von vielen Frauen schon gehört, dass das äußerst schmerzhaft sein kann. Deswegen hast du vorhin wahrscheinlich auch gleich gesagt, dass du sehr Angst davor hattest. Wie war das? Du sagtest, es war jetzt nicht ganz so schlimm, oder?
Also diese Biopsien waren in meinen Augen nicht schlimm. Zumal ich eben halt, ich hatte eben halt im Vorhinein schon gesagt, dass ich Angstpatientin bin. Und da wurde eben halt alles getan, um mich dann eben halt abzulenken von dieser Situation. Klar, man merkt eben halt, dass da was gestanzt wird. Das ist halt wie so ein Druck. Aber das war nicht unangenehm. Ich muss sagen, für mich war die Mammographie unangenehmer. Mhm. Also mein einer Tumor auf der rechten Seite, der war halt 12 Uhr. Vielleicht auch lagebedingt irgendwie, dass ich da gut gelagert wurde oder, also ich kann nicht sagen irgendwie, dass das für mich schlimm war. Das ging ruckzuck und dann war ich eben halt draußen. Also da wurden auf der rechten Seite wurden 6 Proben entnommen und auf der linken Seite 4.
Also das Ergebnis hast du, da wurdest du nochmal hinbestellt. Bist du in der Zeit weiter arbeiten gegangen? Du hattest vorhin gesagt, nach der Arbeit?
Ja, genau. Ich bin weiter arbeiten gegangen, um mich eben halt von dem Befund abzulenken. Weil ich habe halt schon damit gerechnet, dass ich auf der rechten Seite einen bösartigen Tumor habe, weil ich das eben halt so gespürt habe auch, ne? Beim Tasten und die Form der Brust hatte sich auch verändert. Aber dass es links jetzt auch so sein wird, damit hätte ich nie gerechnet.
Du bist zum Arzt gegangen. Warst du da allein? Bist du allein hingegangen zu diesem Auswertungsgespräch?
Ja, ich wollte überall alleine hingehen, weil das für mich als Angstpatientin eine super Konfrontationstherapie halt war. Und ich muss sagen, ich bin dann dadurch auch so schwer, dass eben halt mir alles fiel und auch diese Angst mich immer begleitet hat, auch heute noch, muss ich eben halt sagen, weil das für mich wirklich super positiv, dass ich das alleine geschafft habe. Und das hat mich halt gestärkt und mir Mut gemacht, dass ich eben halt alles andere eben halt auch schaffen werde.
Wie war das, als du dann dort gesessen hast und die Ärzte dir von der Diagnose berichtet haben?
Also die Ärztin, die war sehr einfühlsam. Ich habe schon in ihrem Gesicht halt gesehen. Ich kam rein, sie rief mich auch gleich ins Behandlungszimmer, als ich die Praxis betrat. Und an ihren Augen habe ich halt schon gemerkt, dass irgendwas nicht stimmt. Und nicht sie hatte dann gesagt, dass irgendwas ist, dass der Befund nicht in Ordnung sei, sondern ich habe sie darauf angesprochen und habe sie gefragt, sind die Befunde in Ordnung? Und sie meinte, nein, auf beiden Seiten trippelnegativer Brustkrebs. Und dann kamen ihr die Tränen, mir kamen die Tränen und also so eine einfühlsame Ärztin, das ist unglaublich. Und die hat mich in den Arm dann genommen, hat mich noch ein bisschen getröstet und meinen Oberschenkel gestreichelt, weil ich habe mich so neben ihr setzen dürfen. Und sie wollte mir anhand der Mammographiebilder nochmal den Tumor komplett erklären, aber ich habe nichts für voll genommen. Weil ich war so schockiert, dass es nur auf beiden Seiten sein wird. Und und sie hat mir dann die weitere Vorgehensweise auch halt versucht zu erklären, aber es ging alles nur noch an mir vorbei und ich war nicht mehr aufnahmefähig und bin in Tränen ausgebrochen, habe so viel geweint. So viel hatte ich in den letzten Monaten nicht geweint. Also das war für mich schrecklich.
Das glaube ich.
So wie es halt für die anderen, ich kann das total nachempfinden. Das ist einfach grausam. Man hofft ja im Vorfeld immer noch.
Ja, natürlich.
Weil andere gesagt haben, ne, dass ach, es wird schon nicht sein und macht dir keine Gedanken und lenkt sich mit der Arbeit ab. Und aber so innerlich habe ich das schon gespürt, dass da irgendwas nicht stimmt und dass es auf der rechten Seite nicht gut aussieht. Und das war ja dann auch so. Also mein Gefühl hat mich nicht getrübt.
Ich hatte tatsächlich auch, also ich habe ja wirklich schon im Studio ganz, ganz viele Frauen fotografiert, aber ich hatte tatsächlich noch nie eine, die auf beiden Seiten so betroffen war. Wie ging das dann weiter? Also nachdem du diese Schockdiagnose erhalten hattest, hat die Ärztin dich weiter betreut?
Ich wäre am liebsten bei ihr geblieben, weil ich auch gedacht habe, es stand Brustzentrum dran. Aber sie hat dann für mich versucht, das geeignete Brustzentrum zu finden. Und sie stieß dann gleich auf das Krankenhaus Waldfriede bei uns in Berlin. Weil das ist ein arztfreies Krankenhaus. Und sie sagte, da werde ich mich gut aufgehoben fühlen. Und somit hat sie mich dann eben halt mehr oder minder dorthin geschickt. Aber vorab sollte ich erst noch mal zur Frauenärztin mir eine Krankschreibung holen, weil ich sollte nicht mehr arbeiten gehen, weil das eben halt Ausnahmezustände sind. Man braucht dann eben halt auch seine Zeit, um, ja, wie sagt man, eben halt nicht damit fertig zu werden, weil das dauert wirklich. Das ist ein Prozess, das geht nicht von heute auf morgen. Man steht so unter Schock, funktioniert nur noch. Es läuft alles an einem vorbei. Hier habe ich so schön gesagt, in Zeitlupe. Und das ist wirklich so, ja, die ersten Tage war ich überhaupt nicht mehr ansprechbar. Ich habe nur noch gelegen, geweint im Bett und meine Frauenärztin hatte mir dann alles zugeschickt, hat dann zwischenzeitlich auch den Termin im Waldfriede für mich organisiert. Also die Kommunikation war wirklich super und ich bin da auch super gut aufgehoben und ich habe mich von Anfang an auch wirklich richtig gut betreut gefühlt. Aber jeder muss für sich eben halt, man kann nicht sagen, ach, geh mal dahin, das wird dir da gefallen, sondern jeder Mensch ist individuell und jeder muss eben halt für sich schauen, was brauche ich? Ja, womit kann ich eben halt zurechtkommen? Manch einer sagt, okay, ich komme mit der Ärztin vielleicht nicht zurecht, weil mir fehlt das und das. Manche brauchen eben halt etwas Strengeres und für mich ist eben halt immer wichtig, dass man mir nichts vormacht, sondern ehrlich zu mir ist und konkret auch sagt, wie sieht es aus und damit kann ich besser umgehen, als wenn man dann sagt, na ja, und vorsichtig und.
Tatsächlich habe ich von diesem Krankenhaus Waldfriede auch schon von anderen gehört, dass sie sich da sehr gut aufgehoben gefühlt haben. Wie ging das weiter bei dir?
Ja, also als der erste Termin im Waldfriede stand, bin ich natürlich erstmal wieder mit Angst hin, weil ich ja nicht wusste, was mich erwartet. Dann wurde ich eben halt, also zwischenzeitlich wurden dann eben halt die Befunde von der Standsbiopsie in das Waldfriede geschickt, damit eine Tumorkonferenz erfolgt. Als dann die Tumorkonferenz dann den Fahrplan für mich sozusagen erstellt hatte, was dann für mich so sein wird, wurde ich halt eingeladen. Und da kam der erste Termin zustande. Dann wurde mir halt gesagt, was ich an Therapie alles bekomme. Also es wurde eben halt gesagt, dann eben halt 12-mal diese Packli, dann mit der Immuntherapie halt zusammen, also im wöchentlichen Abstand 12-mal. Dann eben halt danach dann nochmal 4-mal EC, dieses Oh Gott, ich kann das Wort immer nicht aussprechen. Epirubicin und Carboplatin, glaube ich. Ich sage immer dazu Aperol oder irgendwie so, hatte ich dazu gesagt, weil es ja so rosa, rot so ausschaut. Und weil ich mir die Namen einfach ausgesprochen nicht merken kann. Und auch dann eben halt die Immuntherapie noch. Und danach, dass dann eben halt danach die Operation erfolgen wird. Und dass eben halt noch eine Blutuntersuchung, weil ich halt noch eine junge Patientin bin, in Bezug auf die Genmutation stattfinden wird. Weil es doch sein kann, aufgrund meiner Vorgeschichte, weil ich eben halt 2 Krebsfälle in der Familie hatte, dass ich eben schon ein Kandidat dafür sein könnte, für eine Genträgerin. Und das wurde aber erst dann später gemacht, nachdem ich halt schon mit der Chemotherapie begonnen hatte.
Kurze Zwischenfrage. Wenn du sagst, es gab die Erkrankung schon mal in der Familie, hast du das auch so miterlebt? Also kannst du dich daran erinnern? Hast du da mittendrin gesteckt oder wie war das?
Also meine Tante, da habe ich das nicht so miterlebt. Das habe ich nur gehört, als sie mir das erzählt hatte, dass sie Brustkrebs hatte. Und bei meinem Vater war das halt so, da war ich gerade mit Junior schwanger. Und da ist er eben halt an Lungenkrebs erkrankt und ist dann eben halt während meiner Schwangerschaft dann auch noch verstorben. Und
ach, das tut mir leid.
Ja, ich wusste eben halt aber nicht, dass Lungenkrebs eben halt auch mit da reinzählt. Also da habe ich das eben halt schon mitbekommen.
Boah, das heißt, in der Schwangerschaft hast du auch schon einiges durchgemacht.
Ja, habe schon vieles erlebt in meinem Leben.
Wie alt bist du?
Also ich bin 46.
Hast du erst die Chemotherapie bekommen und wie hast du die vertragen und wie ging das weiter?
Also die Chemotherapie habe ich bekommen. Also ich muss halt dazu sagen, ich hatte tierische, also noch viel, viel mehr Angst vor der Chemotherapie als vor allem anderen. Als der erste Termin anstand, da kann ich mich noch ganz genau dran erinnern. Das war im Hochsommer bei 30 Grad und ich saß dann da auf diesem Chemostuhl, überall dann die Patienten verteilt, die auch die Chemotherapie bekommen haben. Ja, ich musste eben halt aufpassen, dass ich keine Panikattacke bekomme, weil ich habe schon gemerkt, dass ich schon wieder so komisch geatmet habe. Ja, und dann, als dann die Portnadel angestochen wurde, also der Port angestochen wurde, Entschuldigung, mit der Portnadel, da habe ich dann gedacht, oh Gott, jetzt kann ich nicht mehr weglaufen, jetzt bin ich hier und jetzt muss ich da durch. Und dann habe ich gedacht, okay, ganz ruhig atmen, lenk dich ab, mach dir Musik in die Ohren. Es ging dann. Und ja, von da an bin ich dann eben halt jedes Mal nicht mehr mit so großer Angst. Ich sag dann immer, ich bin mit Respekt dorthin gegangen. Und weil ich nicht wusste, wie vertrage ich diese, kann irgendwas passieren, wenn ich dort bin und ich war oft auch sehr lange da, weil ich auch Allergikerin bin und man eben halt schon Sorge hatte, dass ich auf irgendetwas reagieren könnte. Ich hatte eine einzige Reaktion, das war eben halt auch direkt bei der ersten Chemotherapie, dass ich eben halt dann Atemnot bekommen habe. Und ja, ich habe dann aber mein Notfallspray genommen und meine Vitalwerte wurden kontrolliert und es ging dann eben halt dann auch weiter. Die Chemotherapeutika wurden dann halt ganz langsam dann eben halt eingelaufen, weil man dann wirklich Angst hatte, dass es halt nochmal passiert. Aber es war danach dann nie wieder irgendwas und ich bin dann wirklich da gut durch. Ja, an Nebenwirkungen hatte ich ganz starke Akne im Gesicht und auf der Kopfhaut.
Ach Gott.
Dann hatte ich Blutungen während des Stuhlgangs, also ich hatte ziemlich starke Verstopfung. Dann, was hatte ich noch? Übelkeit hatte ich bei den ersten 12 überhaupt nicht, wie das halt manche berichten. Aber ich muss dazu sagen, mein Onkologe hat wirklich alles dafür getan, dass ich eben halt so gut wie gar nicht mit Übelkeit darauf reagiere, weil für mich war das ausschlaggebend für die Chemotherapie, dass meine Lebensqualität so gut es geht erhalten bleibt, dass ich ganz viel bekomme, dass ich eben halt nicht diese Übelkeit und das Erbrechen bekomme, weil das ist für mich eben halt eine ganz schreckliche, ja, wie soll ich halt sagen, da fährt halt meine Lebensqualität immens
natürlich
runter und das wollte ich halt nicht. Und andere sagen vielleicht, naja, für mich ist das und das wichtig, aber bei mir stand das an erster Stelle.
Kann man das so sagen?
Ja, kann man ganz offen kommunizieren, was einem wichtig ist. Er hatte mich auch im Vorfeld gefragt, was ich mir von der Chemotherapie eben halt erhoffe, hat er mich halt gefragt und was ich eben halt mir wünsche, was an Nebenwirkungen so gering wie möglich gehalten werden soll. Und also doch, also das ist wirklich ein klasse Onkologe und der ist da wirklich auf meine Wünsche super eingegangen und das macht er auch heute noch. Ich habe natürlich sicherheitshalber immer noch was gegen Erbrechen noch mit nach Hause bekommen. Aber ich muss sagen, das hielt sich in Grenzen. Bei der EC war das eben dann schon etwas anders. Da hatte ich eben schon auch Übelkeit.
Das sind diese starken Chemotherapien?
Ja, genau, wo man nur 4 davon bekommt.
Ja, und dann irgendwie im Abstand von 3 Wochen oder so, ne?
Richtig, genau, ja. Mhm. Und das war, also das war gewöhnungsbedürftig. Da habe ich schon ganz schön zu knabbern gehabt. Aber ich habe mich dann irgendwie immer wieder aufgerappelt. Es ist nicht einfach. Jeder kämpft auf seine eigene Weise. Und für mich stand aber auch im Vordergrund an den guten Tagen, dass ich rausgehe, was erlebe und was mache. Und weil ich ja gehört habe, dass Bewegung während der Chemo die Symptome halt lindert, diese Nebenwirkungen. Ja. Und ich muss sagen, ich habe das von Anfang an so gemacht, dass ich mir den Tag gerade, wo ich auch noch die Chemo, also direkt an den Chemotag, dass ich mir dann ganz viel vorgenommen habe noch, mich richtig ausgepowert habe, weil ich ja wusste, so am 2. und 3. Tag ist es dann oft so, dass ich dann halt schläfrig war und viel gelegen und mich ausgeruht. Und dann, wenn es mir wieder besser ging, dann bin ich wieder losgezogen. Mhm. Hab mir eben halt schöne Dinge bereitet, essen gegangen, ins Kino, shoppen, also alles, was so, Tee trinken, mit Freunden treffen. Und somit konnte ich meine positive Einstellung auch irgendwo behalten.
Wie hast du das denn geschafft, nicht so niedergeschlagen zu sein? Also ich verstehe das schon, im Sommer war vielleicht ja auch das Wetter ganz gut. Was war ja erst im letzten Jahr? Ich kann mich daran erinnern, dass wir im letzten Jahr zum Foto-Event, dass es unfassbar heiß war. Aber wie hast du das denn geschafft, auch diese positive Einstellung zu behalten an dem, sagen wir mal, an den 2. und 3. Tag, wo du dann doch irgendwie ein bisschen K.O.A. warst und zu Hause geblieben bist? Also wie hast du das geschafft?
Also mein Sohn war für mich immer der Ansporn gewesen. Mhm. Der ist halt so wie ich, so humorvoll und mit Sarkasmus und hat mir immer Mut gemacht, wenn ich so Downphasen hatte. Und das hat mir Kraft gegeben.
Dein Sohn ist, hast du erzählt, 18 Jahre alt, ne? Wohnt er noch bei dir zu Hause?
Ja.
Wie hast du das denn deinem Sohn erzählt? Hast du ihm gleich davon berichtet, von deiner Diagnose? Ich meine, der wird das ja auch mitgekriegt haben, dass es dir schlecht ging, wenn du sagst, du hast am Anfang so viel geweint. Wie hast du es geschafft, ihm das zu erzählen?
Also bei mir war das halt so, dass ich schon von der Krebsvorsorgeuntersuchung nach Hause kam und zu ihm meinte, dass eventuell da was sein könnte und dass ich halt zur Mammographie müsste und gegebenenfalls auch zur Stanzbiopsie und so wie mein Sohn halt auch ist, was ich total klasse finde, hat er gesagt, ach Mama, da wird schon nichts sein. Hat mich so richtig aufgebaut, weil ich war schon ziemlich niederschmetternd gewesen, als ich dann nach Hause kam. Und als ich dann die Diagnose dann halt bekam und abends nach Hause kam auch, fing ich dann an zu weinen, weil er dann gleich rauskam und fragte, und Mama? Und da meinte ich so, Mama hat Brustkrebs auf beiden Seiten. Und dann haben wir uns so in den Armen gelegen und geweint, ganz, ganz viel. Und den Moment werde ich niemals vergessen. Ja, und er sagte, Mama, wir schaffen das. Wir werden das schaffen, egal ob du die Haare verlierst oder nicht. Und weil das war auch noch meine größte Sorge, das mit den Haaren. Ich hatte so schöne, lange Haare. Und diese zu verlieren, so geht es ja fast jeder Frau. Und ja, das war eben halt auch nochmal. Aber auch dahin, er hat mich dann auch aufgebaut. Und also einfach klasse, mein Junge, der war so unfassbar toll in der Zeit. Da kann ich gar nichts anderes sagen.
Das heißt, ihr seid auch noch enger zusammengewachsen, ihr beide.
Ja, auf jeden Fall.
Ach, schön.
Auf jeden Fall.
Die sind ja dann bestimmt, wie bei vielen anderen auch, nach der 2. Chemodosis die Haare ausgefallen, oder?
Also angefangen hat das bei mir nach der 3.
Okay.
Ich habe nachts meine Haare immer zusammengebunden zum Dutt. Weil ich das nicht so mag, wenn ich liege und die Haare so offen überall so rum.
Da kann man den Kopf nicht so drehen nachts, ne?
Ja, genau. Und dann bin ich morgens aufgestanden, dann wollte ich meine Haare bürsten und da dachte ich, was ist denn hier? Ich komme ja gar nicht mehr durch. Dann hatte ich, ja, wie so ein Nest auf dem Kopf. Ach. Also ganz kaputte, tote Haare. Was habe ich gemacht? Ich habe mir meine Schere genommen und habe die Dinge abgeschnitten. Also genau das unter dem Zopf. Es war sehr, sehr schwer für mich, aber ich hatte keine Wahl. Ich hatte an dem Tag noch einen Arzttermin und ich musste irgendwie los. Also habe ich dann meine Schere genommen, habe das abgeschnitten. Und dann hatte ich die Haare erstmal bis zur Schulter. Das war dann für mich okay. Und dann nach einer Woche in etwa ging es dann weiter. Dann sind die Haare weiter aufgegangen und lagen dann überall rum. Und da habe ich gedacht, nee, das will ich halt nicht mehr. Dann habe ich die Schere wieder genommen und habe sie mir ziemlich kurz geschnitten. Weil das mit dem Rasierer, das konnte ich nicht. Da hatte ich den Mut einfach nicht dafür. So wie viele andere Frauen das machen, dass die sich dann die Haare gleich komplett abrasieren. Ich konnte das einfach nicht. Ja, und somit hatte ich mir die kurz geschnitten. Und dann habe ich so überlegt, oh Gott, was machst du jetzt? Gehst du jetzt so raus mit ganz kurzen Haaren? Das war natürlich auch wie bei allen anderen Frauen auch total ungewohnt. Auch so mit Angst behaftet, weil das ist ja wieder was Neues gewesen. Ich hatte das noch nie, ich kannte das nicht. Und auch da mein Sohn wieder, ach Mama, du siehst doch cool aus. Und weißt du was, es ist nur vorübergehend. Danach wachsen die Haare wieder nach. Und dann wirst du wahrscheinlich die coolen Chemolocken bekommen. Und das war für mich so eine Motivation wieder mal, wo ich dann gedacht habe, boah, mein Sohn, der ist Hammer. Ja, und dann irgendwie ging das. Dann habe ich erst, ich hatte mir im Vorfeld ja schon, ich habe gleich bei dem ersten Termin bei meinem Onkologen, hatte ich ein Rezept für eine Perücke bekommen. Und bin dann eben halt auch gleich dann in den Perückenladen, habe mir dann schon eine Perücke ausgesucht gehabt und auch Turbane. Und ja, dann bin ich halt im Sommer erstmal mit einem Turban rumgelaufen, weil das mit der Perücke, das war mir zu warm. Und dann habe ich aber auch gedacht, irgendwie schwitzt du auch da drunter. Und eine andere Krebsbetroffene ist mit Basecap rumgelaufen im Sommer. Und habe ich gedacht, boah, das sieht doch cool aus. Und dann habe ich gedacht, okay, ich kaufe mir auch eins. Dann habe ich mir auch ein Basecap dann besorgt. Und dann bin ich im Sommer mit dem Basecap rumgelaufen. Und somit war dann die Sache für mich dann eben halt auch normal für den Zeitraum. Und immer wieder habe ich mir gedacht, okay, ganz egal, ich ziehe das so durch, es ist nur vorübergehend, ich schaffe das. Und ja, ich habe einfach die ganzen Sachen, was in dieser Zeit war, angenommen. Also ich habe nicht irgendwie, nee, ich will das nicht und das ist alles Mist und so, sondern ich bin wirklich mit dem immer, was kam, habe ich versucht zu akzeptieren, weil ich hatte ja eh keine andere Wahl. Wenn ich das alles nicht gemacht hätte, dann hätte ich nur noch ein halbes Jahr zu leben gehabt. Und das wollte ich nicht. Ich wollte leben.
Boah, das haben die Ärzte das gesagt?
Ich hatte meinen Onkologen gefragt, was wäre, wenn ich die Chemotherapie nicht machen würde. Und er sagte, ich hätte dann nur noch ein halbes Jahr zu leben.
Boah, krass.
Weil dieser triple-negative Brustkrebs ist diese aggressivste Form von allen. Und ich hatte eine super, super schnelle Wachstumsrate auf der rechten Seite. Ich glaube, die war über 80%. Das hätte ich nicht überlebt. Und ein Glück, ich habe mich für diese Stanzbiopsien entschieden. Deswegen habe ich am Anfang gesagt, die haben mir das Leben gerettet. Ich wollte das erst nicht, aus Angst.
Und du hast in der ganzen Zeit also gelernt, ganz viele Grenzen zu überschreiten, ne? Die du dir selbst irgendwie ja immer gegeben hast.
Ja, auf jeden Fall.
Wow. Hat das eigentlich wehgetan oder hast du das gemerkt, als dir die Haare ausgefallen sind? Manche Frauen erzählen davon, dass das dass man das merkt, dass die Haarwurzeln irgendwie wehtun. War das bei dir auch so?
Ja, das war auch irgendwie komisch. Das hat so fürchterlich gejuckt auf dem Kopf. Also man hat schon gemerkt, dass man irgendwas Totes auf dem Kopf hatte. Irgendwas, was halt nicht mehr dahin gehört. ich war dann auch froh, als dann die restlichen dann so ausgefallen sind. Ich hatte ja, also mein Kopf war nie ganz kahl. Ich hatte immer so vereinzelte Strähnen noch da. Also bei mir sind die Haare nicht komplett ausgegangen. Und aber ich habe mir die trotzdem immer super kurz geschnitten, damit ich das eben halt nicht so spüre. Aber ja, das war bei mir eben halt auch so. Der Kopf wurde eben halt ganz trocken und das hat gespannt und also es hat auch richtig gejuckt. Also das war bei mir auf jeden Fall so.
Und ab wann sind die Haare wieder gewachsen?
Bei mir ging das dann, jetzt muss ich überlegen, ab der letzten EC fing das dann wieder an. Das Kuriose ist, es ging dann erstmal wieder ein bisschen was weg. Bei der ersten EC oder bei der zweiten, ich weiß nicht mehr so genau, ich glaube, das war bei der zweiten EC. Und dann bei der dritten und ab der vierten ging das dann so langsam wieder los mit so grauen, ganz kleinen Härchen. Und meine letzte Chemo hatte ich am 21.11. bekommen. Und dann Weihnachten war das dann halt so, ich gucke in den Spiegel, da ist ja immer noch nicht mehr, man hatte schon Angst, dass die Haare nicht mehr wiederkommen. Mm. Und dann hatte ich Anfang Januar meine Operation.
Ach, das ist noch gar nicht lang her bei dir.
Nein, Von da an, ab der Klinik, kann man ja zusehen, wie die Haare wachsen. Also das geht dann auf einmal so schnell.
Ach, schön.
Ja.
Ja. Und hast du Locken jetzt?
Ein bisschen, fängt schon an. Also ich merke jetzt hinten schon. Ich wollte jetzt die Woche noch mal zum Friseur gehen. Nach langer Zeit mal wieder.
Ich habe, glaube ich, gestern oder wann das war, bei dir auf Instagram ein Bild gesehen, wo du richtig dichtes, also kurzes, aber dichtes Haar hast, ne?
Ja. Ich hatte vorher auch immer ganz dichte und dicke Haare.
Ach du Glück.
Und das eben halt in langer Form.
Ja.
Aber ich sag mal, so ganz lang muss ich sie nicht mehr haben. Ich würde jetzt eben halt auch super gerne mit der Kurzhaarfrisur dann rumlaufen.
Man gewöhnt sich irgendwie dran, ne?
Ja, das ist auch total pflegeleicht, muss man auch dazu sagen.
Ja, geht Haare waschen ganz schnell und trocken sind die auch
genau, als richtig. Und natürlich ist es erstmal wieder eine Umstellung, ne? Man hatte monatelang so gut wie nichts auf dem Kopf. Und dann auf einmal wächst das wieder so dunkel nach, da braucht man auch erstmal wieder so Akzeptanz. Und ja. Aber ich gucke mal, vielleicht gehe ich morgen nochmal so ein bisschen die Haare schnippeln und dann, dass da ein bisschen kleiner Haarschnitt noch so dabei ist.
Ja. Ja. Naja, aber ich meine, du hast das ja dann in den letzten Monaten ja sowieso gelernt, im Augenblick zu leben und dann.
Ja, richtig, ganz
einfach,
genau.
Wie es sich für dich gut anfühlt, ne?
Ja. Also das war für mich eben halt auch. Ich habe wirklich immer die Momente genossen und habe nie wirklich geplant, weil das ging halt auch gar nicht. Ich musste letztes Jahr halt 2 Urlaube stornieren und von da an war mir dann klar, nein, längerfristig kannst du erstmal nichts planen, sondern immer nur Schritt für Schritt, von Tag zu Tag und dann gucken, was geht halt nicht. Und dementsprechend habe ich mich dann immer angepasst. Hm. Ja.
Lass uns mal nochmal auf deine Operation zu sprechen kommen. Die hattest du jetzt im Januar. Was wurde gemacht?
Also ich hatte eine beidseitige Mastektomie. Das heißt, dass bei mir eben halt das Drüsengewebe auf beiden Seiten entfernt wurde. Und ich habe dann gleichzeitig in derselben Operation noch mir Implantate einsetzen lassen. Mhm. Weil ich wollte das mit einem Mal halt weghaben, um nicht so oft immer wieder auf dem OP-Tisch zu liegen. Weil das ist ja für den Körper eben halt auch nicht so einfach. Jedes Mal immer wieder Narkose. Und deswegen wollte ich das für mich eben halt. Aber wie gesagt, jeder ist halt anders. Jeder muss für sich selber die Entscheidung treffen, wie er das gerne möchte. Aber ich für mich fand das eben halt als super Entscheidung und das haben die beiden Ärztinnen auch super gemacht. Die haben parallel operiert. Die eine war an meiner einen Brust, an der linken und die andere an meiner rechten Brust, um eben halt die OP-Zeit auch zu minimieren.
Ja.
Und es ging 4,5 Stunden. Sonst hätte ich über 6 Stunden wahrscheinlich operiert werden müssen, wenn nicht sogar noch länger. Ja, und das fand ich halt super, dass das. Und ich bin total zufrieden. Ich habe minimale Einschränkungen. Auf der rechten Seite wurden eben halt auch 6 Lymphknoten entfernt. Da merke ich das eben halt ab und zu immer noch. Und auf der linken Seite wurde nur der rechte Lymphknoten entfernt. Mit der linken Seite habe ich so gut wie keine Probleme. Aber eben halt so rechts mit Heben, mit über Kopf ziehen und Haare waschen und so. Und das ist immer noch so ein bisschen problematisch. Aber meine Ärztin meinte, das legt sich dann von Zeit zu Zeit. Es braucht alles seine Zeit. Man braucht viel Geduld.
Ja. Und das Ergebnis gefällt dir? Also wenn du dich jetzt im Spiegel anschaust?
Ja, auf jeden Fall. Ich bin super glücklich mit meinen 2 neuen Titties.
Die wahrscheinlich so erst so aussehen wie 20-Jährige, ne?
Ja, doch, wirklich voll straff. Und ich habe ein bisschen mehr bekommen, als ich vorher hatte. Und war total schön. Also, und dann hatte ich auch so tolle Tapes bekommen, so mit Schmetterling. Die wollte ich gar nicht, dass die abkommen, weil ich fand das so schön. Das hast du vielleicht auch auf meinem Profil gesehen. Da habe ich ja ein Foto und ich habe mir die hinterher auch noch geben lassen.
Ja.
Weil ich wollte die als Andenken einfach haben. Ja. Ich fand das so cool. Und das Erste, die haben ja gleich am nächsten Tag, haben wir uns dann meine Brüste so angeschaut. Ich habe gesagt, oh, könnt ihr mal ein Foto von machen, so, ne? Und dann, ja klar, machen wir. Und dann gucke ich so, oh nein, die sind ja so cool und schön und oh. Und oh, danke, danke, danke. Also mir sind so die Tränen gekommen dann und ich war so happy und bin es eben halt immer noch. Und das war die beste Entscheidung, die ich halt machen konnte.
Ja.
Und ja.
Du hast gesagt, bei dir wurde dann auch noch ein Gentest gemacht. Oder steht der dir noch bevor?
Nein, den hatte ich im Sommer machen lassen. Und zwar wurde das auch im Brustzentrum gemacht. Dort wurde mir eine Blutprobe entnommen und das wurde dann an die Charité geschickt, um zu untersuchen, ob da eine Genmutation vorliegt und wenn ja, halt welche. Mhm. Und auf das Ergebnis habe ich, glaube ich, 4 Wochen gewartet und mir war schon irgendwie klar, dass da eben halt auch was sein wird, weil ich mir sonst nicht hätte erklären können, warum ich in dieser kurzen Zeit so bösartige Tumore bekommen habe. Das war ja dann auch so, dass ich dann eben halt diese BRCA2-Mutationsvariante bekommen habe.
Ach, okay.
Ja.
War denn in deinem Leben irgendwie vor der Diagnose, war es da besonders stressig? Oder hast du eine Theorie, warum das in dem Moment losgegangen ist mit dem Wachstum der Tumore? Also viele Frauen erzählen mir, dass sie irgendwie eine Theorie haben. Man sagt ja zum Beispiel, dass besonders viel Stress das Immunsystem schwächt und dadurch ja vielleicht das Krebszellenwachstum begünstigt werden könnte. Hast du da für dich auch eine Theorie oder hast du da noch nicht so drüber nachgedacht?
Doch, drüber nachgedacht hatte ich schon. Also ich habe 2 Theorien. Zum einen denke ich, dass vielleicht die Corona-Impfung reinspielt, dass die eben halt im Körper Zellen aktiviert, die eben das schnelle Krebswachstum eben halt voranschreiten kann. Mhm. Es muss nicht sein, aber es könnte.
Mhm. Habe ich auch tatsächlich schon öfter gehört.
Mhm. Was ich auf jeden Fall denke, dass mein Stresshormon, das war die letzten Monate ziemlich hoch, weil ich eben halt auch immer viel so Power und, aber ich brauchte das für mich halt auch und ja, dass mein Cortisolspiegel halt ziemlich erhöht war die letzten Monate.
Das heißt, du hast schon Stress gehabt vorher.
Auf jeden Fall. Also ich habe nie auf meinen Körper gehört, nie die Warnsignale wahrgenommen, wenn irgendwas war. Ich habe funktioniert und gemacht und ich wollte nie Schwäche zeigen.
Ich glaube, das ist bei ganz vielen Menschen so und ich glaube insbesondere bei Frauen, dass man aufhört, so in sich hineinzuspüren und ja, irgendwie dann den Alltag irgendwie meistern muss. Ne? Und dann die Zeit, die man für sich selber braucht, irgendwie hinten runterfällt. Also Arbeit, Kinder, Haushalt, Partnerschaft und so weiter. Du bist ja bestimmt immer noch zu Hause, oder? Du bist sicherlich immer noch krankgeschrieben.
Ja.
Fehlt dir deine Arbeit?
Ja, schon. Also ich vermisse eben halt schon die Kinder und so dieser Klinikalltag. Aber ich kann mir halt momentan auch nicht mehr vorstellen, wieder in der Klinik zu arbeiten.
Was hast du beruflich gemacht?
Kinderkrankenschwester bin ich.
Ach, okay.
Und das hat mir immer super viel Spaß gemacht. Aber ich kann mir das nicht mehr vorstellen, weil die Verantwortung ist eben halt immens. Und man merkt eben halt schon, dass die Chemotherapie ihre Spuren hinterlässt. Mhm. Ja, ich würde eben halt gerne was völlig anderes machen. Ich würde halt gerne so Frauen in unserer Situation bestärken, unterstützen. Weil ich muss eben halt sagen, dieser Informationsfluss, was Betroffene eigentlich benötigen und brauchen, das fehlt zum größten Teil, weil einfach auch die Zeit eben halt fehlt für Beratungen, dann eben halt auch viele Angebote gar nicht vorhanden sind und manche fühlen sich so hilflos und die wissen dann eben halt auch gar nicht, wo die sich hinwenden können und ja, sowas kann ich mir halt vorstellen, ne? So eine Unterstützung halt zu sein. Und
aber siehst du, da machst du jetzt schon den Anfang. Indem wir beide hier dieses Gespräch aufnehmen.
Ja, schön.
Was machst du denn oder machst du etwas anders jetzt als vorher? Abgesehen davon, dass du jetzt nicht arbeiten bist, hat sich was verändert?
Ja, meine Einstellung zum Leben, total. Dass man einfach viel mehr auf sich achtet, viel mehr genießt, jeden Moment, jeden guten Moment auskostet. Man muss nicht immer super viel Geld ausgeben, um irgendwas zu genießen. Es reicht schon eine Tasse Tee, einfach dran zu riechen, diesen Geruch wahrzunehmen. Also einfach viel, viel intensiver die Sachen wahrnehmen und ja, und auch nicht mehr so, naja, ich war noch nie irgendwie jemand, der so viel über irgendwas gemeckert hat. Aber so unzufrieden, nee, das war ich eben halt auch nicht. Ich habe immer die Dinge genommen, so wie sie halt sind und oder waren. Und man kann ja eh vieles nicht ändern. Und ja, nach wie vor mit meiner positiven Einstellung halt durchs Leben gehen und hilfsbereit sein. Ja, und eben halt mich mit anderen austauschen und mich auch mit anderen Gleichgesinnten treffen. Und so Veranstaltungen, wie wir uns dann im Sommer dann eben halt sehen, solche Sachen zum Beispiel.
Ja.
Dass man sich immer was Gutes tut. Ja.
Dann, liebe Dani, gibt es noch irgendetwas, was du gerne den Hörer und Hörerinnen mit auf den Weg geben möchtest? Irgendwas, was du noch gern loswerden möchtest?
Also das, was ich den anderen Frauen sagen kann, wenn der Weg noch zu schwer ist und man den Mut verliert, es gibt immer wieder Lichtblicke, sei es von Personen, die einen lieben oder die eigenen Kräfte aktivieren oder es gibt immer irgendwas, was einem dabei hilft, weiterzumachen. Mhm. Es muss nicht viel sein und nichts Großes. Es sind die kleinen Schritte, die einen voranbringen. Das würde ich euch mit auf den Weg geben.
Ja, das ist schön. Bleibt mir gar nichts weiter zu sagen als vielen lieben Dank, liebe Dani, dass du dir die Zeit genommen hast, mit mir darüber zu sprechen, was du in den letzten Monaten erlebt hast und was du für dich daraus auch mitgenommen hast. Und ja, ich freue mich, dass wir uns im Sommer zum Foto-Event sehen und ich wünsche dir alles, alles Liebe.
Dankeschön, das wünsche ich dir auch. Und ich freue mich auch riesig, wenn wir uns im Sommer dann live sehen.
Ja.
Und vielen Dank, dass ich dein Podcast-Partner sein durfte.
Super gerne. Ich hoffe sehr, dass auch diese Folge für dich wertvoll war und du einige Dinge für dich selbst mitnehmen konntest. Alle Infos zu mir und meiner Arbeit findest du auf www.franziska-günther-fotografie.de. Schau dich auch gern auf www.schönundstark.de um und informiere dich über Schön und Stark Frauen mit Krebs, ein Fotoprojekt für mehr Selbstliebe. Auf dieser Seite findest du auch alle Infos über unsere Schön und Stark Einzelshootings, dem Schön und Stark Fotoevent und den Podcast Lebe selbstvoll. Teile gerne diese Folge mit deiner Familie und deinen Freunden und hilf so dabei, den Podcast Lebe selbstvoll weiter in die Welt zu tragen. Lass mir auch super gerne 5 Sterne da und teile deine Gedanken und Erfahrungen zu dem Thema auf Instagram @franziska-günther-fotografie mit mir. Ich wünsche dir alles Liebe, lebe selbstvoll, deine Franziska.